Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Wirtschaftshoch mit Folgen. In der Schweiz soll im Vorjahr markant mehr Geld gewaschen worden sein, vor allem im Bankenbereich. Wirtschaftshoch mit Folgen zum Zweiten. Der Handel mit dem Ausland bringt der Schweiz einen Rekordgewinn. SBB-Gespräche auf dem Stumpengleis. Am Abend läuft das Ultimatum der SBB ab. Zimbabwe in Nachwahlwehen. Die Opposition sieht sich als Siegerin. Präsident Mugabe warnt seine politischen Gegner. Und Unruhen statt des olympischen Friedens. Chinas Tibet-Politik und nicht die Spiele in Peking prägen die Diskussionen weltweit. Über Chinas Umgang mit Minderheiten weiß die Sinologie-Professorin an der Universität Wien Bescheid, Susanne Weigelin-Schwirzig. Sie ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Afra Galati.
Erstmals seit 3 Jahren haben die Behörden wieder mehr Meldungen über Verdachtsfälle von Geldwäscherei erhalten, nämlich deren 795. Das entspricht einer Zunahme von 28% gegenüber dem Vorjahr, wie die Meldestelle für Geldwäscherei im Bundesamt für Polizei mitteilt. Am markantesten war der Anstieg mit 37% im Bankenbereich, der rund 60% der Meldungen ausmachte. Hier gingen vor allem im Zusammenhang mit Anlagebetrug mehr Meldungen ein. Die Gesamtsumme der gemeldeten Fälle lag bei 920 Millionen Franken. Die gute Konjunktur im vergangenen Jahr hat der Schweiz einen Rekord im Waren- und Finanzaustausch mit dem Ausland beschert. Die Ertragsbilanz zeigt einen Überschuss zugunsten der Schweiz von 86 Milliarden Franken. Das ist ein Plus von fast 20% gegenüber dem Vorjahr, wie die Schweizerische Nationalbank mitteilt. Die Ertragsbilanz erfasst verschiedene wichtige Wirtschaftsgrößen, besonders den Handel mit Waren und Dienstleistungen sowie die Kapitalerträge und den Kapitalverkehr. Wegen der amerikanischen Hypothekenkrise erwarten die Ökonomen des Bundes hierzulande zwar keinen Konjunktureinbruch, aber völlig ohne Folgen dürften die Turbulenzen auf den Finanzmärkten nicht bleiben. Für das laufende Jahr bleibt das Staatssekretariat für Wirtschaft bei seiner Prognose von 1,9% Wachstum. Für 2009 geht es nun noch von 1,5% Wachstum aus und nicht mehr von 1,7. Letztes Jahr legte die Schweizer Wirtschaft um über 3% zu. Im Streit um den SBB-Güterzweig läuft am Abend das Ultimatum der SBB für Gespräche am runden Tisch ab. Wie die SBB nach einer Ablehnung ihres Angebots vorgehen wird, ist unklar. Laut der SBB stehen rechtliche Schritte im Vordergrund, sollten die Streikenden nicht an den runden Tisch zurückkehren. Das SBB-Angebot sieht vor, die Hälfte der über 120 zu streichenden Stellen zu erhalten, und zwar bis Ende 2012. Inzwischen haben die streikenden Angestellten des SBB-Werks in Bellinzona eine kantonale Volksinitiative lanciert. Diese sieht vor, dass eine neue Firma in Staatsbesitz geschaffen wird, welche die Aktivitäten der SBB-Werkstätte in Bellinzona weiterführt. Damit die Initiative zustande kommt, müssen innerhalb 2 Monate 7'000 Unterschriften gesammelt werden. Det Getschei, der in St. Gallen einen Lehrer erschoss, wird definitiv nicht an die Schweiz ausgeliefert. Dies hat das oberste kosovarische Gericht entschieden. Es hieß eine entsprechende Beschwerde von Getschei gut, wie der Zürcher Tagesanzeiger meldete. Ein Sprecher des Bundesamtes für Justiz in der Schweiz zeigte sich auf Anfrage enttäuscht. Er wies aber darauf hin, dass Getscheis Auslieferung nicht garantiert gewesen sei. Getschei war letzte Woche nach dem Entscheid des obersten Gerichts zunächst freigelassen worden, unmittelbar danach wurde er aber wieder verhaftet. Offenbar will die UNO-Behörde UNMIG das Verfahren gegen ihn neu aufrollen. Getschei wird vorgeworfen, 1999 in St. Gallen den Lehrer seiner Tochter erschossen zu haben. Naturwissenschaften, Mathematik und Technik finden weiterhin deutlich mehr Interesse bei Männern als bei Frauen. Das zeigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Nur 10% der jungen Frauen, die eine Berufsausbildung beginnen, entscheiden sich für einen Beruf im Bereich Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Auch an den Universitäten gibt es in diesem Bereich noch immer einen Geschlechterunterschied, er ist aber nicht so markant. In Deutschland führt die Post morgen Warnstreiks durch. Verhandlungen mit der Deutschen Post über sichere Stellen und die Arbeitszeit der 130'000 Beschäftigten waren am Wochenende ergebnislos vertagt worden. Die Gewerkschaft Verdi will das Verbot von betrieblich begründeten Kündigungen um 3 Jahre verlängern. Weiter fordert die Gewerkschaft eine Abfederung der erhöhten Arbeitszeit. Diese wird von 38,5 auf 41 Stunden pro Woche erhöht, und zwar am morgigen 1. April. Die Deutsche Bahn will ihre Preise in diesem Jahr nicht weiter erhöhen, wie Konzernchef Hartmut Medorn an einer Bilanzmedienkonferenz in Berlin ankündigte. Trotz des Lohnstreits mit den Lokführern steigerte die Bahn im letzten Jahr ihren Gewinn um 10% auf 2,3 Milliarden Euro. In Simbabwe im Süden Afrikas verzögert sich die Bekanntgabe der Wahlergebnisse weiter. Die sehr wenigen ausgezählten Sitze verteilen sich nach amtlichen Angaben genau zur Hälfte auf die Regierungspartei und auf die Opposition. Unabhängige Wahlbeobachter behaupten, mindestens 6 Minister hätten ihren Parlamentssitz verloren, darunter Vizepräsidentin Mujuru. Die Lage am neuen Terminal der British Airways in London Heathrow hat sich zum Teil etwas normalisiert. Die größte britische Fluggesellschaft musste aber heute weitere 54 Flüge streichen. In der neuen Abfertigungshalle brach letzte Woche nach der Inbetriebnahme die automatisierte Gepäckabfertigung völlig zusammen. In Schweden übernimmt der französische Konzern Pernod Ricard den bisher staatlichen Alkoholhersteller Vinox Brit für 5,5 Milliarden Euro. Vinox Brit ist einer der größten Alkoholhersteller in Europa. Die bürgerliche Regierung Schwedens von Ministerpräsident Reinfeldt führt ein großes Privatisierungsprogramm durch.
12.37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Erinnerungen an Kenia werden wach. In Simbabwe sieht sich die Opposition als Siegerin, Machthaber Mugabe warnt. Warnen tut auch die SBB-Spitze vor Entlassungen, wenn der Streik in Bellinzona weitergehen sollte. Dann verdächtige Anlagen in der Schweiz, warum letztes Jahr besonders im Bankensektor eifrig Geld gewaschen worden sein soll. Keine Rechtshilfe aus dem Kosovo, warum der St. Galler-Lehrer-Mörder nun doch nicht ausgeliefert wird. Schweden unter Alkohol, die Regierung verkauft den staatlichen Alkoholproduzenten ausgerechnet an die trinkfesten Franzosen. Und China und Tibet, eine alte Geschichte mit neuen Vorzeichen. Das Tagesgespräch über China und seinen Umgang mit Minderheiten im Tagesgespräch um 13 Uhr mit der Sinologie-Professorin Susanne Weigelin-Schwirzig. Simbabwe hat gewählt, doch 2 Tage nach der Wahl weiß man immer noch nicht, wer die Wahlen gewonnen hat, der regierende Robert Mugabe oder die Opposition. In den wenigen Wahlkreisen, die schon ausgezählt sind, deutet jedoch einiges darauf hin, dass die Opposition besser abschneidet als erwartet. Rudi Küng, heißt das, dass es allenfalls doch zum Wechsel kommt, dass der langjährige Herrscher Mugabe möglicherweise gehen muss?
Ja, ganz auszuschließen ist dies tatsächlich nicht. Aber leider können wir eben nur spekulieren, was zurzeit hinter den Kulissen geschieht. Und wir müssen nach wie vor davon ausgehen, dass wir nicht sämtliche Resultate kennen und auch die Opposition nicht sämtliche Resultate kennt und trotzdem ihren Sieg verkündet. Was hinter den Kulissen vor sich gehen könnte, ist ein Ringen darum, wie nun der Wahlsieg Mugabes am glaubwürdigsten zu bewerkstelligen sei. Das ist nicht ganz einfach, weil bekannt wird, dass nun engste Leute um ihn herum abgewählt worden sind, offiziell bisher nur der Justizminister, aber das ist ein ganz wichtiger Mann. Man könnte sich auch vorstellen, dass die Elite selber nun darum ringt, wie sie Mugabe absetzen könnte. Mugabe will das sicher nicht, er will bis zum Letzten kämpfen und ich denke, es wird jetzt darum gehen, eben diesen Sieg herzustellen, zu bewerkstelligen.
Wenn sich nun die Opposition zur Siegerin erklärt, wie würde dann das Regime reagieren?
Ich denke, das Regime wird nicht dulden, dass die Opposition auftritt und den Sieg für sich beansprucht. Wenn Mugabe auf dieser Linie fährt, dann hat er Polizei und Militär bereit, er hat sie in höchste Alarmbereitschaft versetzen lassen. In Harare, in der Hauptstadt, sind die Polizeieinheiten unterwegs und versuchen jetzt schon, jeglichen Protest im Keim zu unterdrücken. Mit Protesten allerdings muss man rechnen, wenn es so weit kommt, dass Mugabe gewinnt. Ich denke auch, man kann nicht, das wird ja immer gemacht, mit Kenia verglichen, man kann auch nicht an eine Machtteilung denken. Ich denke, Mugabe hat klar deutlich gesagt, niemals, solange er lebt, will er Tsvangirai an der Macht. Und Polizei und Militär haben dasselbe ausgedrückt.
Würde denn ein stärkerer Druck von außen nützen, Druck zum Beispiel der internationalen Staatengemeinschaft?
Diesen Druck gibt es ja eigentlich schon, wenn man denkt, dass die EU und die USA gezielte Sanktionen gegen Mugabe und seine Leute ergriffen haben, dass Simbabwe aus dem Commonwealth ausgeschlossen worden ist, dass Simbabwe keine Gelder der Finanzinstitutionen mehr erhält. Das alles hat nichts genützt. Was nützen würde, das wäre Druck der umliegenden afrikanischen Staaten, und der ist leider nicht vorhanden. Ich denke schon, dass längerfristig der Druck im Innern der Machtelite eben sich entwickeln muss, um Mugabe wegzubringen. Die Kandidatur von Simba Makoni, einem Weggefährten von Mugabe und ehemaligen Finanzminister, hat das gezeigt, dass es Risse gibt, aber diese Risse sind offensichtlich noch nicht groß genug.
Das sind Informationen unseres Afrika-Korrespondenten Rudi Küng aus Südafrika. Für ausländische Journalisten nach Simbabwe einzureisen, ist derzeit nämlich nicht möglich. Das Verhandlungsangebot der SBB an die Streikenden in Bellinzona läuft also heute ab. Die SBB offerieren teilweise und auch zeitlich beschränkte Zugeständnisse. 2 Jahre Besitzstandsgarantie im Waggonbereich, der privatisiert werden soll, und den Unterhalt der älteren Lokomotiven bis 2012. Die Streikenden bestehen auf Arbeitsplatzgarantien, sie sind gegen die Privatisierung des Waggonbereichs und gegen die Verlagerung der Lokomotivwerkstätten. In dieser Lage ist es fast sicher, dass die Gespräche heute nicht stattfinden. Der Kampf um Bellinzona ist an einem Wendepunkt angelangt. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Über 10.000 Demonstrierende, das sei noch nie da gewesen. Und das zeige, das Streikkomitee sei auf dem richtigen Weg. Das sagte Streikführer Gianni Frizzo an der Streikversammlung heute Morgen über die Demonstration, die gestern stattgefunden hat in Bellinzona. Zusätzlich angestachelt wurde die Streikbewegung durch die Nachrichten über die 1,2 Millionen Franken Gehalt und Entschädigungen, die SBB-Chef Andreas Mayer letztes Jahr erhalten hat. Die Kundgebung von gestern ist ein neuer Höhepunkt für die Anti-Bern-Protestbewegung im Tessin. Und genau diese Solidarität im Tessin hat der Streikversammlung aber den Blick verstellt. Auf das Meinungsklima im politischen Bern hat die Streikenden am Freitag dazu verleitet, die Tür zu Verhandlungen zuzuschlagen. Jetzt liegen die Nerven blank. Bis heute hätten die Streikenden an ihre Arbeitsplätze zurückkehren müssen, das taten sie bisher nicht, und so läuft das Verhandlungsangebot der SBB-Spitze ab. Nach Ablauf der Frist stünden rechtliche Schritte im Vordergrund, das erklärt ein SBB-Sprecher heute. Entsprechende Beschlüsse würden rasch gefasst. Für die SBB ist die Besetzung des Industriewerks illegal. In einem Brief an alle Mitarbeitenden wurde schon am 10. März erklärt, dass der Ausstand eine Verletzung des Arbeitsvertrags darstelle und Konsequenzen haben könne vom Verweis bis zur Entlassung. Angesprochen auf die Möglichkeit auch fristloser Entlassungen, erklärte ein Sprecher des Schweizerischen Eisenbahnerverbands, noch sei unklar, worin die konkrete Bedrohung bestehe. Es könne aber nicht im Interesse der SBB sein, dass der Konflikt in den Abgrund führe. 3 Mitglieder der Tessiner Kantonsregierung beraten sich heute Mittag. Nach den politischen Osterferien muss sie jetzt feststellen, wie ungemütlich auch ihre Lage geworden ist. Denn am Ende wird sie es sein, die die Kantonspolizei zur Räumung des Industriewerks schicken muss.
Die Meldestelle für Geldwäscherei im Bundesamt für Polizei hat derzeit alle Hände voll zu tun. Im letzten Jahr hat sie fast 30% mehr Verdachtsmeldungen erhalten als 2006. Insgesamt waren es 795. Mehr Verdachtsfälle, das kommt nicht von ungefähr. Es hängt direkt mit dem Wirtschaftsboom im vergangenen Jahr zusammen. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Dass mehr betrogen wird, hänge damit zusammen, dass an den Finanzmärkten Goldgräberstimmung herrschte, erklärt Judith von Ey, Leiterin der Meldestelle für Geldwäscherei.
Bei den Banken insbesondere haben wir noch eine höhere Weiterleitungsquote von rund 91%. Und das ist darauf zurückzuführen, dass wir hier sehr gute, funktionierende, risikoorientierte Überwachungssysteme aktiv haben.
Solch ein unseriöses Angebot könnte etwa ein Fonds sein, in dem Aktien enthalten sind, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, oder mit dem unrealistische Renditeaussichten versprochen werden. Die Meldestelle für Geldwäscherei nimmt nicht nur Hinweise entgegen, welche die klassische Geldwäscherei betreffen, also Transaktionen, wo etwa die Herkunft von Drogengelder via Konten in der Schweiz verschleiert werden soll. Sie nimmt eben auch Meldungen entgegen, die Anlagebetrug betreffen. Anteilsmäßig machen diese gar den Löwenanteil aus, seit letztem Jahr erst recht. Denn im 2007 sind bei der Meldestelle 50% mehr Hinweise eingegangen, welche Anlagebetrug betreffen. Die Hinweise für die Verdachtsfälle von Anlagebetrug bekommt die Meldestelle meist von den Banken. Diesen widmet VonA ein Kränzchen. Sie waren nämlich nicht nur besonders fleißig, ihre Hinweise waren auch besonders brauchbar. Die allermeisten Meldungen fanden nämlich den Weg zu den Strafverfolgungsbehörden.
Bei den Banken insbesondere haben wir eine Weiterleitungsquote von rund 91%. Und das ist darauf zurückzuführen, dass wir hier sehr gute, funktionierende, risikoorientierte Überwachungssysteme aktiv haben.
Im Durchschnitt liegt diese Weiterleitungsquote bei fast 80%. Mit eingerechnet sind da die klassischen Geldwäschereifälle, die ebenfalls zunahmen. Das Drogengeschäft hat im letzten Jahr also auch floriert. Eine Meldung macht aber noch kein Strafverfahren aus. Dieses zu eröffnen obliegt den Strafverfolgungsbehörden, welche die Hinweise nochmals filtern. Danach bleibt aber immer noch einiges hängen.
Wir können auf die letzten 10 Jahre rückblickend feststellen, dass rund 59% aller eingereichten Verdachtsmeldungen in einem Resultat, sei das in einem Urteil oder auch in einem Nichteröffnungsentscheid, geendet haben.
Der Rest, also 41%, sind pendent, wobei diese Zahl mit Vorsicht zu genießen ist, weil nicht alle erfolgten Urteile der Meldestelle mitgeteilt werden. Fazit: Wegen der guten Wirtschaftslage und dem Boom im Finanzsektor wird mehr betrogen, es werden aber auch mehr Betrügereien aufgedeckt.
Er kam ohne Voranmeldung ins St. Galler Schulhaus Engelwies, ging mit dem Lehrer seiner Tochter ins Besprechungszimmer, dann trafen den Lehrer mehrere Pistolenschüsse. Det Getschai floh zuerst in seine Heimat Kosovo, saß dann in Serbien 2 Jahre ein und kam letztes Jahr wieder in Haft, weil er ausgeliefert werden sollte, was jetzt nicht geht. Die Schweizer Behörden wollen aber weiter auf eine angemessene Gefängnisstrafe hinwirken. Roland Wermerlinger.
Det Getschai flüchtete nach der Tat in das Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. Wenige Wochen später wurde er dort, mitten in den damaligen Kriegswirren, verhaftet. Ein serbisches Gericht verurteilte ihn zu einer 4-jährigen Haftstrafe, setzte ihn nach der Verhandlung aber unter Auflagen gleichwohl auf freien Fuß. In der Schweiz und besonders in St. Gallen verstand man diesen Entscheid nie, weil er viel zu mild sei. Außerdem wird Getschai auch verdächtigt, seine Tochter sexuell misshandelt zu haben. Als dann die UNMIG, die Vereinten Nationen in Kosovo, Det Getschai vor 1 Jahr erneut verhaftet hatte und als ein kosovarisches Gericht der Auslieferung zustimmte, da war der Durchbruch vermeintlich geschafft. Nun korrigierte das höchste Gericht in Kosovo diesen Entscheid aber und das versteht Ursula Brase nicht. Die St. Galler Untersuchungsrichterin betreut das Dossier Getschai seit Jahren.
Er ist für mich wirklich überraschend. Nachdem die erste Instanz ja so klar positiv gesagt hat, es ist ein Fall für eine Auslieferung und da keine Zweifel darüber erlassen hat und das auch juristisch gut begründet hat, ja, sind wir jetzt da völlig vor neue Tatsachen gestellt.
Offenbar wird Getschai nicht ausgeliefert, weil sein Verbrechen zeitlich vor der Stationierung der UNO-Verwaltung begangen wurde. Er wurde von dieser aber in Untersuchungshaft gesetzt und das Verfahren soll vor Ort neu aufgerollt werden. Die St. Galler Justizbehörden wollen dabei aktiv mithelfen.
Und es wird dann auch Frage sein von den Formalitäten, also was wir unternehmen müssen, müssen wir das Verfahren abbrechen oder gibt es andere Möglichkeiten, dass sie das dort unten können, neu aufrollen.
Den Fall abtreten oder Beweismittel zur Verfügung stellen, eine dieser beiden Möglichkeiten wird der St. Galler Justiz letztlich bleiben. Der Fall Getschai wird zumindest indirekt wohl auch die Verhandlungen begleiten, die die vor wenigen Tagen eröffnete Schweizer Botschaft mit Kosovo führt. Verhandlungen über die Rechtshilfe, die mit dem neuen Staat neu geregelt werden soll.
Schweden und der Alkohol. Diese Beziehung ist ebenso alt wie schwierig. Der Umgang der Nordländer mit hochprozentigen Getränken ist berüchtigt. Und doch hat sich in den letzten Jahren, vor allem seit dem Beitritt des Landes zur EU, vieles verändert. Heute nun hat die schwedische Regierung bekannt gegeben, dass der staatliche Alkoholproduzent Wien und Sprit an den französischen Konzern Pernod Ricard verkauft wird. Aus Stockholm Bruno Kaufmann.
Der Verkauf von Wien und Sprit an ein ausländisches Unternehmen ist heute Morgen vom zuständigen Minister Mats Odell mit wirtschaftlichen und politischen Argumenten begründet worden. Pernod Ricard bezahlt Schweden für das bisherige Staatsunternehmen fast 9 Milliarden Franken. Mit diesem Geld will Stockholm seine Auslandsschulden reduzieren und rechnet mittelfristig mit Einsparungen bei den Zinszahlungen von gut 400 Millionen Franken pro Jahr. Zum Vergleich trug Wien und Sprit im letzten Jahr mit einem Gewinn von gut 100 Millionen Franken in die Staatskasse bei. Das politische Argument, das für einen Verkauf sprach, war laut Mats Odell der Umstand, dass Wien und Sprit mit dem Label Absolut Wodka über eines der erfolgreichsten Alkoholprodukte weltweit verfügt und sich dies schlecht mit der traditionellen, restriktiven schwedischen Alkoholpolitik vertragen würde. Tatsächlich besteht in Schweden auch weiterhin ein gesellschaftlicher Konsens darüber, dass der Konsum von alkoholhaltigen Getränken nicht völlig liberalisiert werden dürfe. Das bedeutet insbesondere, dass auch künftig nur die staatlichen Alkoholgeschäfte, Systembolaget, Getränke von mehr als 4 Alkoholprozenten verkaufen dürfen. Im Unterschied zu heute wird aber nicht ein staatliches schwedisches Unternehmen bestimmen können, wie das Angebot in diesen Geschäften aussieht, sondern ein französischer Alkoholkonzern. Überhaupt hat in Schweden in den letzten Jahren eine schrittweise Abkehr von der restriktiven Alkoholpolitik stattgefunden. Als Mitglied der Europäischen Union hat Schweden seit 1995 die Einfuhrzölle und Verkaufssteuern für Alkohol reduziert und die privaten Einfuhrquoten erhöht. Heute dürfen bei jeder Einreise nach Schweden bis zu 110 Liter Bier, 80 Liter Wein und 10 Liter Schnaps eingeführt werden. Im letzten Jahr hat zudem der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die Schweden per Internet Alkohol im Ausland bestellen dürfen und damit das Verkaufsmonopol der Systembolaggeschäfte faktisch aufgehoben. Schweden begründet seine bestehenden alkoholpolitischen Restriktionen mit sozialen und gesellschaftlichen Argumenten. Dabei hat sich der Alkoholkonsum der meisten Schweden in den letzten Jahren stark verändert. Immer weniger wird Schnaps zum Essen getrunken, immer häufiger dagegen Bier und Wein. Insgesamt liegt der durchschnittliche Alkoholkonsum der gut 9 Millionen Schwedinnen und Schweden noch immer fast einen Drittel unter dem Durchschnitt der Europäischen Union. Mit dem heute bekanntgegebenen Verkauf des staatlichen Alkoholproduzenten Wien und Sprit nach Frankreich passt sich nun das nordische Land einen weiteren Schritt an die Regelungen im übrigen Europa an. Da sich dadurch das heute breite Angebot in den staatlichen Systembolagsfilialen verändern dürfte, ist auch die Aufhebung dieses letzten Monopoles nur noch eine Frage der Zeit. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass in einigen Jahren mindestens Bier und Wein in gewöhnlichen schwedischen Lebensmittelgeschäften verkauft werden können.
Ende März, Zeit für die Worte des Monats. Viele Worte gab es vor allem rund um einen Begriff, der auch heute in der Sendung schon gefallen ist, SBB Cargo, Klaus Bonanomi.
Er will einige Worte sagen, doch man lässt ihn nicht. Nicolas Perrin, Chef von SBB Cargo, will die Botschaft vom Stellenabbau im Werk Bellinzona den Angestellten überbringen. Doch er wird ausgebuht und ausgepfiffen und danach beschließt die Belegschaft Streik. Die Cargo-Angestellten von Bellinzona kämpfen um ihre Arbeitsplätze und sie haben Angst vor dem drohenden Abbau, so wie er.
Quando ti alzi la mattina, guardi in faccia tua moglie, ti viene da piangere, perché devi andare a lavorare e non sai il futuro.
Er gehe jeden Morgen mit Tränen aus dem Haus, weil er nicht wisse, welche Zukunft sein Arbeitsplatz im Werk Bellinzona noch habe. Stellenabbau in Bellinzona, neue Jobs allenfalls in Yverdon und die Cargo-Angestellten in Freiburg sollen nach Basel zügeln. Die Angestellten sind wütend.
Wir lassen es jetzt einfach nicht mehr umschieben in der ganzen Schweiz. Einmal ist fertig, ist genug.
Im Tessin entsteht eine breite Protestbewegung und die Streikenden bei SBB Cargo erhalten auch Unterstützung von bürgerlichen Politikern. Ausgerechnet, schimpft da der SP-Ständerat und langjährige Bahngewerkschafter Ernst Leuenberger. Denn, so sagt er, als es seinerzeit im Parlament um regionalpolitische Vorgaben für die SBB ging,
haben genau die Pellis und die Lombardis etc. das verhindert. Und heute kommen diese Leute und reklamieren regionalpolitische Rücksichtnahmen. Das sind elende Heuchler.
Der SVP-Nationalrat und Transportunternehmer Ulrich Gietzendanner ortet die Schuldigen anderswo.
Mir macht auch Sorgen jetzt, wenn ich sehe, wie viele Beraterfirmen sich dort unten tummeln. Das muss ich so sagen. Normalerweise sagt man, wenn sich Beraterfirmen nicht mehr tummeln und Consulter rum sind, dann weiss der Chef nicht Bescheid, oder? Wissen wir von der Schweiz her. Also diese Frage muss ich natürlich auch stellen.
SBB Cargo kurz vor dem Grounding, wie einst die Swissair, wer weiß. Doch der Swiss, der geht es heute gut, sehr gut. 570 Millionen Franken Gewinn im letzten Jahr und 700 neue Stellen geschaffen. Hätte Swiss-Chef Christoph Franz sich dies jemals vorstellen können?
Die einfache Antwort ist nein. Das hätte ich nicht gewagt vorauszusagen.
Die gute Konjunktur half sicher mit und auch die Zusammenarbeit mit der Lufthansa. Allein hätte es die Swiss nicht geschafft.
Wir sind heute so aufgestellt, dass wir auch im Abschwung in der Lage sind, schwarze Zahlen zu schreiben. Und das wären wir aber mit Sicherheit nicht nach meiner Einschätzung, wenn wir alleine dastehen würden.
Meint Christoph Franz. Ein Abschwung droht tatsächlich, ausgehend von der US-Hypotheken- und Finanzkrise.
Wir haben wirklich eine der größten Finanzkrisen, vielleicht die größte seit 1929. Und die Lage ist tatsächlich ernst.
Warnt der Zürcher Finanzprofessor Rudolf Volkart. Doch damit nicht genug. Der Schweiz droht noch eine ganz andere Krise, die Fußballkrise. Ein peinliches 0:4 zu Hause gegen Deutschland. Nationalspieler Eren Derdijok analysiert kurz und bündig.
Es ist schade, dass man 4 Goal bekommt und keine schießt.
Stoff für Stammtischrunden, wo man bei einem Bier und einem Stumpen zusammensitzt. Doch apropos, auch das Rauchen am Stammtisch wird vielleicht schon bald verboten. Und das gibt dem Ständerat und Tabaklobbyisten Hans Hess zu denken.
Es muss damit gerechnet werden, dass in vielen Betrieben, vor allem bei Stammtischtreffen, Jassrunden, Handwerkerznüni und Sphäre und nach Feierabend, der Umsatz ganz entscheidend einbrechen wird.
Doch die Argumente der Nichtraucherfraktion setzen sich durch. Rauchen vergällt den Genuss am Essen und bedroht die Gesundheit des Servicepersonals. Kurz, es stinkt den Nichtrauchern. Auch der Kompromissvorschlag, wenigstens Raucherecken zuzulassen, hat keine Chance. Ständerätin Giselle Ori bringt es so auf den Punkt, Raucherecken im Restaurant wären etwa dasselbe wie Pipi-Ecken im Schwimmbad.
Aménager une zone fumeur dans un restaurant, c'est comme aménager un coin pipi dans une piscine.
Die Worte des Monats März, zusammengestellt von Klaus Bonanomi.